Wenn wir zunächst auf das letzte Jahr schauen, wo seid ihr denn da mit der Ausschussarbeit angekommen? Das heißt, was habt ihr da zum Ende des Jahres bislang im Untersuchungsausschuss zusammentragen können über den 9. Oktober 2019 und den Polizeieinsatz?
Das Jahr endete mit meines Erachtens der wichtigsten Zeugenbefragung, die wir bisher hatten. Nämlich haben wir am 23. Dezember 4 Überlebende aus der Synagoge gehört. Und das war eine total wichtige Perspektive, weil die Kritikstellen am Polizeieinsatz, dass die Reflexion des Polizeieinsatzes und des Geschehens am 9. Oktober in Halle, eine war, die Nebenklägerinnen aufgemacht haben, die sie geliefert haben, die auch eine Perspektive in der Analyse geliefert haben, die bislang im Untersuchungsausschuss so nicht präsent war und, das muss man eben auch sagen, die originär auch nicht zum Untersuchungsauftrag des Ausschusses gehört.
Was habt ihr da vor allem von den Synagogenbesucherinnen von dem Tag und Betroffenen des Anschlags gehört an Kritik auch an den Polizeieinsatz? Also was haben sie da euch im Untersuchungsausschuss auch nochmal gegenüber formuliert, was davor zum Beispiel im Prozess ja auch schon zu hören war?
Na genau, es war maßgeblich das, was vorher im Prozess schon zu hören war. Das heißt, wer es wollte und wissen wollte, konnte das auch schon vorher wissen. Es war dennoch wichtig, das auch sozusagen in die Parlamentsdokumente zu bringen. Was wir gehört haben, ist, dass sich die Betroffenen zum Teil während der Evakuierung und unmittelbar danach eher als Problem und teilweise sogar als Verdächtige, als Opfer, die sie waren, gefühlt haben. Was wir gehört haben, ist, dass es eine deutliche Kritik an mindestens unsensiblem Polizeivorgehen gab. Das fängt bei der Frage an, kann koscheres Essen mitgenommen werden? Geht weiter bei der Frage, wie werden eigentlich die Zeuginnen und Zeugen, die es polizeitechnisch ja auch sind, erfasst, nämlich mit Nummern? Wieso sitzt eigentlich eine katholische Nonne als Seelsorgerin in dem Bus? Wir haben gehört, dass es immer wieder zu einer Reihe von Kommunikationsproblemen gab, dass den Betroffenen unklar war, was passiert hier, wie lange dauert das, warum passiert das, sie keinen Ansprechpartner gefunden haben, sich zum Teil sehr ruppig und rabiat behandelt wurden und dass auf die Belange, auf die Gefühlslagen, auf die Verfasstheit der Betroffenen sehr, sehr wenig Rücksicht genommen wurde.
Und nachdem ihr da im vergangenen Jahr 4 Betroffene aus der Synagoge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss noch gehört habt, fand nun am vergangenen Freitag die nächste Sitzung des Untersuchungsausschusses statt und da wurde die Einsatzleitung gehört von dem Tag, die polizeiliche Einsatzleitung, zu der Betreuung der Betroffenen dann auch befragt. Wie lief da der letzte Freitag ab im Untersuchungsausschuss?
Also das war eine sehr intensive Befragung. Es war ja auch nicht die erste der Einsatzleitung, sondern wir haben sie zum zweiten Mal befragt, auch um die unterschiedlichen Darstellungen sozusagen abzugleichen und damit mal Befragung weiterzumachen. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass uns das Innenministerium, das hatten wir als Ausschuss gebeten, uns im Vorfeld der Befragung der Zeuginnen aus der Synagoge die polizeilichen Opferbetreuungsmaßnahmen darzustellen. Wir haben da ein Papier noch unterschrieben vom alten Innenminister Stahlknecht bekommen, das darstellt, dass im Grunde alle Zeugen mit der Polizeiarbeit total zufrieden waren. Es wird da beispielsweise auf dem Treffen reflektiert, wo sich herausgestellt hat, naja, der größte Teil der Zeuginnen aus der Synagoge war da überhaupt nicht anwesend. Das kann schon sein, dass dieses Treffen zu dem Schluss kommt. Die Polizeiarbeit war super, aber ein wesentlicher Teil der Zeuginnen und Zeugen ist da halt gar nicht mit dabei gewesen. Konnte zum Beispiel auch nicht dabei sein, weil Schabbat war. Das sind wichtige Punkte in der Darstellung. Was wir am Freitag erlebt haben, ist, dass wir durchaus eine Einsatzleitung und auch eine Polizeileitung, die haben wir ja dann später auch noch gehört, aus dem Innenministerium erlebt haben, die diese Kritikpunkte nicht in Abrede gestellt hat. Das fand ich einen sehr wichtigen Punkt. Die nicht in Frage gestellt hat, dass die Betroffenen das so erlebt haben, die versucht hat zu klären, woran das gelegen haben könnte und die auch unumwunden eingeräumt hat, dass sich Polizeiarbeit da verbessern muss.
Und wohin führt jetzt noch die weitere Ausschussarbeit zu diesem Polizeieinsatz zum 9. Oktober? Das heißt, was steht denn da vielleicht jetzt irgendwie auch schon fest oder im Raum als auch Urteil darüber, wie so ein Polizeieinsatz am 9. Oktober stattgefunden hat und was daraus folgen muss? Also so ein bisschen klang das ja schon auch danach, dass da polizeilich auch Fehler, wenn es um die Betreuung der Betroffenen aus der Synagoge geht, eingeräumt wurden und dass da klar ist, es muss da irgendwie etwas sich verändern, wo auch immer die Frage ist, sind das nur Worte oder ne, wird das tatsächlich angegangen? Was sind da bislang auch deine Eindrücke aus der Arbeit im Untersuchungsausschuss?
Also in der Tat, das war ein wichtiger Punkt, weil diese Klarheit, ja, das ist nicht gut gelaufen, ja, das hätte ich mir auch anders gewünscht, ja, da muss was passieren. Das war neu, dass das polizeilich so eingeräumt wird. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Ob sich etwas ändert, das liegt in der Zukunft. Das liegt an der Frage, wird das politisch verlangt und wird dem politisch mit Nachdruck nachgegangen. Insofern ist die Frage, was ist eigentlich die Lehre und was muss sich eigentlich ändern, eine, die dieses Jahr innenpolitisch prägen muss und wird. Ob das so sein wird, daran habe ich Zweifel, weil wir sowohl, wenn wir auf das, was im Anschluss an den Prozess erklärt wurde, als auch auf Äußerungen oder andersrum die grundsätzliche politische Lage in Sachsen-Anhalt schauen, dann sehe ich da schon eine Tendenz zum Schlussstrich, den es nicht geben darf. Was zum Beispiel sehr, sehr klar ist, ist, dass dieser Punkt Opferarbeit, Opferbetreuung ist eine polizeiliche Aufgabe, die der Gefahrenabwehr und den sonstigen polizeilichen Aufgaben gleichrangig ist, dass das sehr viel stärker im polizeilichen Bewusstsein verankert werden muss und dass da auch was in Ausbildung, Fortbildung und Sensibilisierung passieren muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wie sich das machen lässt. Darüber muss man im Detail schauen. Da wird man im Zweifelsfall natürlich auch über Belastungen und ist Polizei überhaupt in der Lage, das zu leisten, reden müssen. Was ein Punkt ist, der komplett unterrepräsentiert ist und wo es sozusagen ausschließlich den Nebenklägerinnen und Nebenklägern und denen, die sie unterstützt haben, beispielsweise auch mit den Kundgebungen in Magdeburg, zu verdanken ist, dass das überhaupt auf der Agenda ist, ist die Frage, was muss eigentlich oder wie ist das Problem in der Gesellschaft gelagert, wenn sich ein Täter so radikalisiert und irgendwie das Signal und den Impuls zum Losschlagen hat? Welche Rolle spielen Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft für die Entwicklung rechten Terrors? Wie sind die Analyseinstrumente der Sicherheitsbehörden geeignet, die Gefahr durch rechten Terror, durch antisemitischen Terror, durch frauenfeindlichen Terror überhaupt zu erfassen und darauf zu reagieren? All diese Fragen sind nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses und es wird ein politischer Kampf sein, sie in diesem Jahr immer wieder auf die politische Agenda zu setzen. Denn hier haben wir, glaube ich, den eigentlichen Handlungs- und Untersuchungsbedarf, der nicht in einem Untersuchungsausschuss geleistet werden kann, sondern der in den klassischen regulären Ausschüssen geleistet werden müsste, nämlich im Innenausschuss beispielsweise und vor allem im Innenministerium. Ohne die Bereitschaft in den Behörden etwas zu ändern, wird da nichts gehen. Wir haben nach wie vor die absurde Situation, dass von polizeilicher Seite behauptet wird, niemand hätte den Anschlag vorhersehen können. Und gleichzeitig, wir wissen, dass Betroffene, dass Fachjournalisten, dass Fachleute immer wieder gesagt haben, natürlich, die Anschlagsgefahr gibt es auch bei uns. Dinge wie in Christchurch, in Pittsburgh können auch bei uns passieren.
Noch einmal auf den Untersuchungsausschuss trotz dessen noch mal geblickt. Wie ist da jetzt der Zeitrahmen und was steht am Ende trotzdem bestenfalls oder wovon gehst du aus, was so das ist, was ihr am Ende als Bericht dann da herausgeben werdet und wie viel Einigkeit zeichnet sich da überhaupt ab, auch bei so einem Bericht, der dann rausgegeben wird, denn da muss ja eine Einigkeit zugrunde liegen oder es gibt, was man auch aus anderen Untersuchungsausschüssen, zumindest bei den NSU-Untersuchungsausschüssen kennt, kann es ja auch unterschiedliche Berichte geben.
Genau. Also wir sind, was das Zeitliche angeht, sind wir sozusagen fast am Ende. Wir werden in diesem Monat, so ist es verabredet, mit der Befragung von Zeuginnen und Zeugen enden. Wir haben nächste Woche nochmal eine Sitzung, Und dann endet die Zeuginnen- und Zeugenvernehmung. Dann geht es in die Erarbeitung des Berichts. Der Bericht enthält immer sozusagen zwei große Teile. Einmal ein Darstellungsteil, in dem im Grunde dargestellt wird, womit hat sich der Ausschuss beschäftigt. Und dann der entscheidende Wertungsteil, nämlich welche Konsequenzen werden daraus gezogen und welches Bild zeichnet sich. Hier gehe ich davon aus, dass es unterschiedliche Voten geben wird und dass es auch ein Minderheitenvotum unserer Fraktion geben wird, weil die Fehlstellen von Aufarbeitung zu benennen, glaube ich, extrem wichtig ist. Und hier gehe ich davon aus, dass es da keine Einigkeit im Parlament geben wird. Man darf ja nicht vergessen, dass der Untersuchungsausschuss initiiert wurde von der extrem rechten Anti-AfD und so eben auch der Untersuchungsauftrag aussieht. Das ist ja kein Zufall, dass beispielsweise der Frage der Motivation des Täters in keiner Weise nachgegangen wird, sondern das ist ja politisches Programm der AfD. Und insofern gehe ich nicht davon aus, dass sich da eine Einigkeit erzielen lässt. Und Einigkeit mit Faschisten lässt sich nie erzielen.
Und nun nochmal zurück zu dem, was du vorher angesprochen hast, was der Untersuchungsausschuss nicht leisten kann, sondern eigentlich auf anderen, auch parlamentarischen Ebenen besprochen und Handlungen beschlossen werden müssen, nämlich wie kann man Antisemitismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft bekämpfen und Gefahren da auch ernst nehmen und Behörden und Apparate da auch sensibilisieren dafür, dass eben so eine Anschläge nicht in der Form behördlich unvorbereitet passieren, sondern dass man darauf eingestellt ist und Konzepte hat und gesellschaftlich eben auch dagegen wirkt. Nun ist ja vom Bund so ein Maßnahmenpaket beschlossen worden zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus im vergangenen Jahr. Insgesamt gibt es da 89 Punkte, auf die sich verständigt wurden, so eine Milliarde als finanzieller Rahmen. Und genau, das Ganze ist so nach den rassistischen Morden in Hanau im Frühjahr 2020 so angegangen worden, als okay, und da gab es dann die Arbeitsgruppe und nun also diese sogenannten Demokratieförderungsmaßnahmen. Wie sind diese Maßnahmen des Bundes für Sachsen-Anhalt auch relevant und wie steht man da vielleicht auch in der Landesregierung oder im Landtag von Sachsen-Anhalt, wie ist man da aufgestellt, auch über explizite Demokratieförderungsmaßnahmen und das Reinagieren auch in Behörden und Sensibilisierung nachzudenken und da konkret zu werden?
Naja, bei diesem Paket des Bundes ist zweifellos hier Richtiges dabei. Bei der Frage, was nützt das eigentlich und kann das Ziel erreichen, wird schwieriger. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, was im Bereich Sicherheitsbehörden selbst an Maßnahmen geplant ist, dann ist das vergleichsweise wenig. Wir haben im letzten Jahr eine Debatte gehabt um die Frage, wie ist eigentlich rechten Netzwerken innerhalb der Polizei, wie ist eigentlich rassistischen Vorgängen in der Polizei zu begegnen, auch in Sachsen-Anhalt sehr konkret. Dazu finde ich da wenig. Und die Auseinandersetzung um eine Studie, die untersucht, wie sind Einstellungen in der Polizei und wie ist die Praxis in der Polizei, gibt es da Rassismus und Antisemitismus, gibt es da rassistisch wirkende Maßnahmen, die für die Betroffenen, also die Frage allein offen zu formulieren, ist für die Betroffenen ein Hohn. Natürlich gibt es die. Wenn ich mir anschaue, wie diese Debatte geführt wurde, dann ist die so geführt worden, wie sie in den letzten 30 Jahren geführt wurde. Nämlich die einen, die Konservativen, die sagen, nein, Polizei hat kein Problem, Polizei handelt immer nach Recht und Gesetz. Und das sind halt auch die, die wirkungsmächtig sind, weil sie, das kam ja namentlich aus der CDU, weil sie die Innenministerien maßgeblich führen. Wenn ich mir anschaue, was in Sachsen-Anhalt passiert ist, dann war die erste Amtshandlung des neuen Innenministers, Jerzy Montag, der als externer Beauftragter die Sonderkommission, die gebildet wurde zur Aufklärung von rassistischen und antisemitischen Vorfällen in der Landespolizei, mit unterstützen sollte, ist als erste Amtshandlung des Innenministers entlassen worden. Das ist ein deutliches Signal, wie es um Aufarbeitungswillen in den Sicherheitsbehörden bestellt ist. Da ahne ich nichts Gutes und das macht eben deutlich, was ich eingangs auch sagte, es wird ein Kampf sein. Die Konsequenzen, die zu ziehen sind, nicht nur auf einer rhetorischen Ebene zu ziehen, nicht nur immer irgendwie Bekenntnisse zu machen und Antisemitismus abstrakt zu geißeln, sondern ernsthaft Probleme zu benennen, einzugestehen und daran zu arbeiten.